Und da ist sie wieder, die nervige und völlig überflüssige Debatte über Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher, die angeblich alle nur Sozialschmarotzer sind und nichts arbeiten wollen. Eine Debatte, die immer wieder genau von den Leuten kommt, die die eigentlichen Probleme verursachen.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Die nervtötende Debatte über die angeblich faulen Bezieherinnen und Bezieher vom Bürgergeld ist so etwa wie die total bekloppte Debatte über die Leitkultur. Kommt alle paar Jahre von den immer gleichen Kandidaten und immer gleichen Leuten und immer wieder mit dem Antrieb, gewisse Menschen zu diskreditieren und als Vorwand zu nehmen, die eigenen Probleme, die man selbst anrichtet, mal wieder nicht anzupacken. Der Vorwurf, da gibt es wieder ein paar Leute, die wollen nicht arbeiten und das sind ja die Sozialschmarotzer. Spoiler, die eigentlichen Sozialschmarotzer sind eher die Leute mit großen Vermögen. Dazu kommen wir gleich. Aber es ist natürlich immer ganz super, wenn man die Schwachen, die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander ausspielt, also in dem Fall BezieherInnen von Bürgergeld und natürlich kommen auch immer wieder andere KandidatInnen, wie zum Beispiel auch AsylbewerberInnen oder irgendwelche anderen Menschen mit wenig Einkommen, die sozial benachteiligt sind und die kann man schön gegeneinander ausspielen. Auch da kommt so die ein oder andere Rassismusnummer ins Spiel, wo man auch immer wieder behauptet, dass Asylbewerber Bürgergeld beziehen, was rechtlich gar nicht geht. Jemand, der im Asylverfahren ist, kann gar kein Bürgergeld beziehen, aber Faschisten und Rassisten und Nazis, die kümmern ja keine Fakten, aber das Feindbild ist wieder mal kultiviert. Aber eben in dem Fall geht es weniger um die ganzen Faschos, sondern eben um Leute aus dem neoliberalen und konservativen Lager, die in den allermeisten Fällen keine Rechtsextremisten sind. Aber auch die hauen gewisse fragwürdige Dinge raus, die am Ende die ohnehin Benachteiligten der Gesellschaft noch mal mehr benachteiligen. Was aktuell durch die Debatte zieht, und es gab wieder mal diverse Diskussionsrunden in irgendwelchen Talkshows darüber, und der Vorwurf, der da immer drin hängt, die Menschen, die Bürgergeld beziehen, sind faule Säcke, könnten arbeiten, tun's nicht, liegen dem Staat auf der Tasche und damit sind sie Sozialschmarotzer. Und daraus leitet man ab, das ganze Bürgergeld könne man gleich mal sowieso komplett abschaffen oder zumindest so reformieren, dass es sowieso am Ende kaum jemanden gibt, der es bekommt. Aktuell ist es die CDU, die diesen Quatsch wieder mal raus aus der Tasche geholt hat und wieder mal rauskocht, obwohl sie diesem heutigen Bürgergeld, so wie es ist, vor einigen Monaten sogar selbst zugestimmt haben. Und sie haben am Ende auch in ihrer Regierungszeit ihre Hausaufgaben ja auch nicht gemacht, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja geurteilt, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass Menschen, die durch soziale Raster fallen, besser unterstützt werden müssen, damit sie eben halbwegs am Leben der Gesellschaft teilhaben können. Also, liebe CDU, Hausaufgaben nicht gemacht, dann dem Vorschlag, der heute da ist, selbst zugestimmt, den haben wieder andere erledigt, weil ihr es selber nicht auf die Reihe gekriegt habt und jetzt schön gegen die Schwächsten der Gesellschaft weiter austeilen und wieder mal die Feindbilder kultivieren, die in die Richtung gehen, die Arbeitslosen, die sowieso nichts tun, die schmarotzen sich durch die Gesellschaft. Das Ganze ist gequirlter Quatsch. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, was hier nämlich passiert, ist eine sehr perfide Nummer. Man haut auf die Menschen drauf, die ohnehin schon wenig haben. Und das ist eine ganz miese Nummer, die vor allem einen anderen Zweck verfolgt, nämlich damit die Leute, die sehr, sehr viel haben, weiter ihre krummen Geschäfte machen können. Hier mal ein bisschen zur Einordnung. In Deutschland beziehen etwa 6 Millionen Menschen ungefähr derzeit Bürgergeld. Das ist relativ zu 84 Millionen Menschen, die die ganze Gesellschaft umfasst, relativ überschaubar. Natürlich, der Sozialhaushalt, der Anteil der Sozialleistung im Haushalt macht relativ viel aus, aber es geht eben trotzdem nicht darum, ob jemand jetzt das zurechtbekommt oder nicht, sondern der Vorwurf ist ja, da gibt es Leute, die wollen halt einfach nicht arbeiten und lassen sich von der Gesellschaft schön durchschmarotzen. Das ist natürlich in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen zutreffend. Es gibt diese Menschen, die arbeiten könnten, es aber einfach nicht wollen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele das sind von diesen 6 Millionen, dann reden wir über 13.000 Menschen. 13.000 Leute stehen im Verdacht, obwohl sie arbeiten gehen könnten, es nicht zu tun und sich stattdessen in die soziale Hängematte zu legen. Okay, kann man jetzt denken, ist natürlich auch blöd, 13.000. Aber da reden wir von einem maximal zweistelligen Millionenbetrag im Jahr. Das macht 0,04% des gesamten Bundeshaushalts aus. Also würde man diese Leute knallhart sanktionieren und denen sagen, ihr verweigert das Arbeiten und wir streichen euch sämtliches Bürgergeld, dann macht das fast nichts aus. Man würde also im Staatshaushalt wirklich so gut wie nichts sparen. Das hat auch unter anderem auch Marcel Fratscher vom DIW nachgerechnet und einige andere Ökonominnen und Ökonomen. Es ist also unstrittig, dass diese Knallhartnummer gegen die sogenannten Arbeitsverweigerer eben wirklich am Ende nichts bringen würde. Es würde sogar Nachteile haben, denn Menschen, die natürlich auch Totalverweigerer sind, dass man die natürlich irgendwo sanktioniert und gegen sie vorgeht, ist irgendwo nachvollziehbar. Aber das sind eben ganz, ganz kleine Mengen an Personen und gegen die wird ohnehin schon vorgegangen. Die kriegen ja heute schon Sanktionen. Also es ist ja nicht so, dass da heute nichts passieren würde. Ihnen allerdings radikal alles zu streichen, ist auch wiederum gefährlich, weil das natürlich dazu führt, dass betroffene Menschen womöglich auf dumme Gedanken kommen und dann eben eher kriminell werden, in dubiose Kreise kommen. Das ist eben immer ein Problem von Menschen, die wenig bis gar nichts haben, eben keinen Bock haben, was zu tun oder eben nicht dazu kommen. Und dann kommen die auf dumme Gedanken. Also es ist nicht unbedingt im Sinne einer intakten Gesellschaft, diesen Menschen mal radikal alles zu streichen. Aber trotzdem, im Verdacht stehen 13.000 Menschen, lassen wir es 14.000 sein, aber ca. 13.000 bis 14.000 Menschen, die potenziell Sozialbetrug ausüben. Potenziell. Es trifft noch nicht mal auf alle zu. Aber diese 13.000 bis 14.000 Menschen, die stehen plötzlich im Fokus. Denn diese Leute werden genommen und es bleibt hängen in der breiten Öffentlichkeit. BürgergeldempfängerInnen sind faul, gehen nicht arbeiten, obwohl sie es könnten und schmarotzen sich durch die Gesellschaft. Stimmt eben nicht. Eben 13.000 bis 14.000 Menschen von 6 Millionen, auf die trifft das eventuell zu. Wer sind denn also die anderen? Und damit merkt man, der Großteil der Menschen, die Bürgergeld beziehen, die haben gute Gründe, es zu tun. Und jeden kann es treffen. Es ist nicht so, dass man sich in die Ruheposition setzen könnte und sagen könnte, ich bin immer frei davon. Ich habe in meiner Zivildienstzeit Menschen kennengelernt, die sehr, sehr gut gelebt haben. Mit einer gut gehenden Zahnarztpraxis und alles und landen irgendwann auf der Straße aufgrund von Schicksalsschlägen. Mir ist da ein Fall in Erinnerung geblieben von einem Menschen, den ich da bei der Mittagstafel getroffen habe in meiner Zivildienstzeit, schon lange her, war in den 90er Jahren. Aber der hat mir seine Geschichte erzählt beim Mittagessen und der hat ein Kind verloren. Seine Tochter ist gestorben an einer Krankheit. Seine Frau hat sich daraufhin das Leben genommen, weil sie mit dem Verlust der Tochter nicht klarkam. Und er hat dann Frau und Tochter verloren und hat dann das Saufen angefangen und ist auf der Straße gelandet. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob er Sozialleistungen bezogen hat oder ob er wirklich nur auf der Straße gelebt hat. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber solche Schicksalsschläge, die können jeden treffen. Und jeder, der jetzt großkotzig behauptet, ja, die BürgergeldbezieherInnen sind alles faule Säcke, sollte sich vielleicht nicht den Mund zu voll nehmen, denn auch diese Leute kann es treffen. Also, wer sind denn die anderen? Diejenigen, die Bürgergeld beziehen, sind etwa 43% laut Statistik vom letzten Jahr 2023, 43% sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Und innerhalb dieser 43%, also knapp die Hälfte von den 6 Millionen, die könnten von diesen knapp 43% sind also etwa 13.000, 14.000 eben Leute, die womöglich zu Unrecht im Verdacht stehen, Bürgergeld zu beziehen. Aber eben immer noch eine sehr kleine Menge. Die anderen wollen arbeiten und finden auch früher oder später was. Oder aber sie versuchen, einen Job zu kriegen, aber kriegen halt einfach keinen. Es ist ja durchaus so, dass Menschen so in der zweiten 50er-Hälfte es einfach sehr viel schwerer haben. Auch das kennen wir von der Arbeitsmarktforschung. Und da hat man es eben sehr viel schwerer als jemand, der jetzt eben 26 ist. Dann gibt es Menschen, die beziehen Bürgergeld und müssen es beziehen, weil sie einfach nicht arbeiten können. Weil sie schwer krank sind, psychisch krank, physisch krank. Die wollen, aber die können einfach nicht. Auch das kann jeden treffen. Man wird nicht freiwillig krank. Und dann gibt es Menschen, die sind alleinerziehend. Es gibt Menschen, die sind einfach Kinder. Kinder ab dem 15. Lebensjahr haben Anspruch auf Bürgergeld. Und diese Menschen sind auch Bürgergeldbezieher, wird oft gerne vergessen. Oder eben die besagten Alleinerziehenden, meistens trifft es dann Frauen. Oder Menschen, die einen nahen Angehörigen pflegen, auch das sind meistens Frauen, die arbeiten eben entweder gar nicht, weil es nicht geht, oder sie arbeiten nur wenig und müssen dann aufstocken, weil sie eben nahe Angehörige pflegen oder Kinder erziehen. Oder aber Menschen, die arbeiten volle Stelle und verdienen so wenig, dass sie aufstocken müssen. Das nennt sich dann Ausbeutung. Übrigens etwas, was neoliberale Geister sehr gerne wollen. Die finden Ausbeutung von Menschen super, weil es ihnen halt nützt. Aber dadurch gehen Menschen unter Umständen ins Bürgergeld. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge Menschen, und die Dunkelziffer, wie hoch die ist, die kennen wir faktisch nicht, die bürgergeldberechtigt wären, aber aufgrund von Stolz, eben Würde, sie möchten es nicht beantragen, sie tun es einfach nicht. Das heißt also, der allergrößte Teil ist überhaupt nicht selbst verschuldet und sie dürfen es beziehen. Die sind nicht faul, die sind nicht schmarotzend und diese Menschen sind völlig zu Recht beziehen völlig zu Recht dieses Geld. Und diese Leute, die Bürgergeld beziehen, die haben es nun echt nicht dicke. Und jemand, der arbeiten geht, hat es dann immer noch monetär zumindest besser. Und ich glaube auch immer noch, dass Menschen sich einfach besser fühlen, wenn sie zur Arbeit gehen und eben nicht auf Staatskosten leben. Aber der Vorwurf, der auch von diesen ganzen Leuten immer gerne rausgehauen wird, und da gibt es eben die einschlägigen Leute, also Herr Linnemann von der CDU, das ist ja der kleine Merz oder Herr Merz selber und diese ganze sogenannte Mittelstandsunion, ne, also Frau Konnemann, die ihr davor sitzt, die keilt regelmäßig gegen Bürgergeldempfänger und ständig wird behauptet, das Bürgergeld sei der Anreiz, nichts zu tun und man müsse das reduzieren oder am besten gleich ganz abschaffen, damit die Leute gezwungen werden, arbeiten zu gehen. Und diese Menschen haben einfach von der Realität von BürgergeldempfängerInnen einfach keinen blassen Schimmer. Oder auch hier die spezielle Freundin Frau Ostermann, die Bundesvorsitzende des Bundesverbands der jungen Unternehmer, die auch immer wieder gegen die Ärmsten der Armen austeilt und sie diffamiert, obwohl, meine, sie hat Glück, sie hat einfach reiche Eltern, die ihr eine Firma geschenkt haben, sei es ihr gegönnt. Aber wenn man mit einem goldenen Löffel in Pöter zur Welt gekommen ist, steht es einem erst recht nicht zu, gegen die Ärmsten der Armen auszuteilen, die dieses Glück eben nicht hatten. Das zeigt also, wie perfide das Ganze ist. Man möchte also eigentlich damit was anderes erreichen. Man drischt auf die Ärmsten der Armen ein, die in den allermeisten Fällen völlig zu Recht diese Gelder beziehen. Und man muss sagen, diese Gelder sind auch eh nicht so wahnsinnig hoch. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat mal ausgerechnet, es müssten nicht diese 500 irgendwas Euro sein, sondern eher Richtung 800, damit man am Leben halbwegs partizipieren kann. Aber das ist ja eh nicht, davon sind wir weit entfernt und wäre für diese Leute ein rotes Tuch. Die keilen gegen die Ärmsten, um von dem eigentlichen Sozialschmarotzertum abzulenken. Denn die eigentlichen Sozialschmarotzer sind nicht die BürgergeldempfängerInnen, die in den allermeisten Fällen zu Recht diese Gelder beziehen. Es sind genau die neoliberalen Kleingeister, die eben sehr, sehr viel Geld haben und überhaupt nicht gewillt sind, auch nur ansatzweise einen gerechten Obolus an die Gesellschaft abzudrücken. Der neoliberale Geist ist nicht neu. Der kommt aus den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es eine gewisse Gruppe von Leuten, die nennt sich die Mont Pèlerin Society, die gibt es bis heute. Mont Pèlerin ist ein Ort in der Schweiz, da am Genfer See. Und da haben sich Leute mit viel Macht und Einfluss getroffen. Milton Friedman zum Beispiel, Joseph Hayek, das sind so die neoliberalen Vordenker, die diesen radikalen Kurs immer gefahren haben, der Staat soll sich aus allem raushalten, Steuern senken und Sozialleistungen kürzen. In diesem Setting haben die enorme Vorteile, denn die können damit sich ihr Regelwerk so machen, wie sie es wollen. Und dieses Regelwerk hat nur einen Zweck. Die Reichen werden immer reicher. Und natürlich auf wessen Kosten? Auf Kosten der Gesellschaft. Also auch insbesondere der armen Menschen. Und das ist das, was diese Leute eigentlich wollen. Diese ganze Debatte, die gegen die BürgergeldempfängerInnen zieht und auf die Ärmsten der Armen rumkeilt, dient einfach nur dem Zweck, die Reichen immer reicher zu machen und damit die Leute weiter ihre Vermögen und ihre Einkünfte der Gesellschaft vorenthalten können. Auch hier mal ein paar Zahlen. Also wir reden hier wirklich von einem, ja, vielleicht maximal 60 Millionen im Jahr, was potenzieller Sozialleistungsbetrug ausmacht. Maximal 60 Millionen im Jahr, also das ist höchstens, das ist wirklich marginal. Wohingegen das Rausziehen von Vermögen aus dem Steuersystem, und gerade Vermögende werden sehr, sehr wenig geprüft, die Prüfrate ist in den letzten Jahren auch immer weiter runtergegangen, wenn man die mal vernünftig prüfen würde, da könnte man im Bereich von einigen 20, 30, 40 Milliarden Euro rausziehen. Nur der legale Teil von Steueroptimierung führt dazu, dass dem Staat über 100 Milliarden im Jahr verloren gehen. Wenn man die illegalen Teile noch mitrechnet, und davon gibt es auch einige, dürfte das noch einiges mehr werden. Nur der Cum-Ex und der Cum-Cum-Skandal hat den deutschen Fiskus 60 Milliarden gekostet. Also man redet von, auf der einen Seite bei den potenziellen SozialleistungsbetrügerInnen redet man von 40, 50, 60 Millionen. Da haut man aber ordentlich drauf. Und in der eigenen Community, also der Leuten, die eben sehr vermögend sind, da reden wir über mehrere hundert Milliarden im Jahr, aber darüber redet man irgendwie sehr, sehr ungerne. Also wenn man dann das thematisiert, dann ist man sofort in der Neiddebatte. Ganz tolle, auch so eine perfide Nummer. Ne? Man unterstellt dann Leuten, die das thematisieren, das durfte ich mir auch schon mehrere Male anhören, auch von Frau Ostermann zum Beispiel, die hat mir das immer gerne vorgeworfen. Mittlerweile hat sie mich geblockt, weil sie hat irgendwie keinen Bock auf zu viel Realität. Das stört nur bei Befriedigen des eigenen Egoismus. Aber diese Leute möchten davon nichts hören. Und um diese Gerechtigkeitsdiskussion aufzulösen und zu unterbinden, dann unterstellt man gerne eine Neiddebatte. Das ist aber keine Neiddebatte, das ist eine Gerechtigkeitsdebatte und die ist dringend nötig. Denn es ist ja eben hier so, und das muss man nochmal ganz klar sagen, ich habe es vorhin nur angedeutet, die Leute, die sehr vermögend sind, können ihr Vermögen nur deswegen so hochbringen und größer machen, weil sie die Gesellschaft ausbeuten. Und diese Ausbeutung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Einmal natürlich Lohndrückerei, wenn man selbst Unternehmen hat und Menschen nicht anständig bezahlt. Das machen einige von denen. Ich will nicht sagen, dass es alle tun, aber viele von denen versuchen, alle möglichen legalen, manche auch illegalen Schlupflöcher zu finden, um Menschen nicht anständig zu bezahlen. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die eben zwar das nicht tun, die sind einfach nur reich, ne, die haben jetzt keine Firma. Es gibt ja eben Familien, die einfach nur reich geboren sind. Also wenn man zur Familie Quandt gehört, dann wird man schon mit einem 2- oder gar 3-stelligen Millionenvermögen geboren. Also man hat nur das Licht der Welt erblickt und hat schon ausgesorgt. Und all das Geld haben sie nicht mal selbst erwirtschaftet. Aber die sorgen halt dafür, dass diese Umstände, die so sind, wie sie sind, auch möglichst so bleiben. Denn die heutige Gesetzgebung in Deutschland wie auch in Österreich, das gleiche Problem, ist so gestrickt, dass die Leute, die viel haben, es auch weiterhin behalten und es möglichst auch weiter maximieren können. Ich möchte hier nochmal eins sagen, es geht nicht darum, ihnen ihr Vermögen wegzunehmen. Davon redet keiner, das wäre Sozialismus. Auch das ist übrigens eine Sache, die diese neoliberalen Bullshit-Schleuderer immer gerne missbrauchen als Begriff. Die sagen dann immer gleich Planwirtschaft, Sozialismus sind ja so Vorwürfe, die kommen sehr oft. Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach nur um eine gerechte Steuerverteilung. Denn Leute, die sehr, sehr wohlhabend sind, die haben eine sehr kleine Steuerlast. Auch wenn dann immer wieder so die Ausrede kommt, ja, die würden ja den Großteil der Steuereinnahmen finanzieren. Das ist zwar in absoluten Zahlen richtig. Aber es ist natürlich auch klar, dass eine Großstadt wie München einfach auch mehr Müll erzeugt als ein Dorf wie Klein-Posemuckel irgendwo am Ende der Welt. Klar, mehr Menschen, mehr Dreck, mehr Vermögen, mehr Steuern. Aber interessant ist, wie viel macht die Steuerlast im Vergleich zu ihrem Vermögen aus? Und hier kommen wir zum Beispiel, kommen wir noch in eine ganz spannende Geschichte ran, nämlich Vermögen aus Kapitalerträgen wird nur sehr wenig besteuert. Die berühmte Körperschaftssteuer oder Kapitalertragssteuer. Das sind sehr kleine Steuersätze. Und da stellt man sich unweigerlich die Frage, warum wird Vermögen oder warum werden Einkünfte aus Arbeit bis zu 42% in Deutschland, in Österreich sind es bis zu 50% besteuert und Einkünfte aus Kapitalerträgen nur mit 20-25% je nach Land. Gibt es eigentlich keinen Grund. Warum nimmt man nicht das gesamte Vermögen und setzt dadurch die Steuer an? Und dann sind 42% sicher zu wenig. Das müssten eher 50% oder 55% sein, wie zum Beispiel in Schweden. Dort liegen wir bei 55% oder 57%. Auch da kann man jetzt nicht sagen, dass die Wohlhabenden alle abgehauen sind. Die sind immer noch da. Also diese These, dass wenn man das täte, dass die Reichen alle gehen, ist natürlich Quatsch, tun die nicht. Die behaupten das immer nur, damit sie ein Drohmittel haben, um weiter sich auf Kosten der Gesellschaft zu bereichern. Und dann sind wir in einem deutlich gerechteren System. Aber die Leute, die vermögend sind, die ziehen alle Strippen, um eben entweder, wenn sie ArbeitgeberInnen sind, Menschen möglichst schlecht zu bezahlen und Rahmenbedingungen zu schaffen, gegebenenfalls auch möglichst schnell kündigen zu können. Das ist jetzt gerade nicht mehr so en vogue in Zeiten von Fachkräftemangel. Die jammern natürlich auch besonders laut. Oder eben auf der anderen Seite politische Instanzen zu beeinflussen, damit die Steuergesetzgebung so bleibt, dass sie sich möglichst weiter bereichern können. Und diese Mob Panera Society, die ich vorhin erwähnt habe, die gibt es bis heute und die ist sehr, sehr einflussreich. Die haben sich selbst auch, haben die dazu geführt, schon ein paar Nobelpreise verpasst, damit man irgendwie kompetent wirkt. Die stecken in Einflüssen schon seit über viele Jahrzehnten in Wirtschaftsministerien, in politischen Ämtern und auch heute noch, ich meine, eine FDP ist gerade in der Regierung, dort sitzen genau Leute, die diesen ganzen Gedankengeist von möglichst viel Steuern senken, möglichst wenig Staat und eben möglichst wenig Sozialleistungen, die das immer und immer wieder kolportieren. Und Christian Lindner ist natürlich einer deren größten Fürsprecher. Der behauptet genau diesen neoliberalen Geist tagtäglich. Man kann das immer wieder hören. Steuersenkung, natürlich so, dass die Reichen profitieren. Möglichst wenig Staat, ne? Also Regulierung ist ja grundsätzlich mal böse. Das ist dann immer gleich Planwirtschaft. Klar, behauptet man auch nur, wenn man keine Ahnung hat, was Planwirtschaft ist. Und natürlich Sozialleistung muss man immer kürzen. Dabei gäbe es genügend Möglichkeiten und ich habe gerade ein paar Beispiele genannt, wie man entsprechende Einnahmen generieren kann. Es wird ja gerade aus diesen Kreisen auch immer wieder gerne behauptet, dass eben der Staat eben gar nicht so sehr ein Einnahmenproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem. Man muss gucken, wo man das Geld ausgibt und die Sozialleistungen kommen natürlich immer als erstes, wo man kürzen müsste. Mir würde da was anderes einfallen, so diese Privileg. Oder eben auch Pendlerpauschale oder Dienstwagenprivileg kann man sofort kürzen, weil davon profitieren primär natürlich wohlhabende Leute. Aber wir müssen auch auf der Einnahmenseite nicht unbedingt absolut erhöhen, da bin ich ja dabei. Aber wir müssen die Einnahmequellen verlagern. Und zwar müssen den Leuten, die große Vermögen haben, mehr wegnehmen. Und nein, das ist nicht Planwirtschaft. Wir nehmen nicht ihr Vermögen weg, sondern wir besteuern sie nur gerechter. Und dazu gehört eben eine Vermögensteuer, Luxussteuer oder eben auch eine Erbschaftssteuer, die diesen Namen auch verdient. Diese ganze Thematik birgt einen gewissen Sprengstoff. Aber der Sprengstoff, der dahinter steckt, wenn man das Ganze nicht löst, ist sehr viel größer. Und so wie ich in der Folge vor ein paar Wochen mit dem Neoliberalismus und dem Rechtsextremismus das erwähnt habe, die Leute, die diese neoliberale Agenda durchziehen, die treiben natürlich die Leute auch in die Arme von Rechtsextremen. Denn eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft führt am Ende dazu, dass es eine Wut gibt gegen die da oben, wer auch immer das sein soll. Und da werden wieder alle in einen Topf geschmissen. Klar, die Grünen sind momentan sowieso in allem schuld, obwohl sie mit dem Klimageld, was deswegen nicht kommt, weil Herr Lindner es irgendwie nicht schafft, Menschen der Bevölkerung einfach Geld auszuzahlen. Das schaffen die Ösis hier sehr gut. Weiß nicht, warum das in Deutschland nicht geht. Aber ich glaube eher, dass Herr Lindner da eine andere Motivation hat, warum es immer noch kein Klimageld gibt. Aber genau diese Leute sorgen dafür, dass die Ungerechtigkeit immer größer wird. Und die Ungerechtigkeit, die immer größer wird, führt am Ende dazu, dass Leute mit vermeintlich einfachen Antworten auf komplexe Fragen punkten. Und das sind natürlich die rechtsextremen Volltrottel, die diese Gesellschaft vergiften. Das bedeutet also auch, der Neoliberalismus, der immer noch sehr, sehr mächtig ist und das Perfide am Neoliberalismus ist, der ist im Hintergrund. Wir sehen ihn so nicht. Da gibt es Leute, die ziehen im Sinne von ganz wenigen Vermögenden die Strippen. Und jetzt werden vielleicht einige meinen, der Buchinger ist jetzt hier der Revolutionär, der hier jetzt hier einen auf rote Revolution macht. Nein, das hat damit rein gar nichts zu tun. Ich halte es für falsch, wenn man eine Gesellschaft komplett gleichsetzt und am Ende, egal was die Leute beruflich machen, alle das Gleiche bekommen und irgendwelche Betriebe verstaatlicht. Das ist kompletter Humbug, hat nicht funktioniert, eine Planwirtschaft und der Sozialismus ist gescheitert. Und auch hier wieder die berühmte Frage, hatte ich schon mal in einer Folge, was unterscheidet den Sozialismus vom Kapitalismus? Der Sozialismus weiß, dass er gescheitert ist, der Kapitalismus muss es noch rauskriegen oder eigentlich kann man schon sehen. Aber wir haben hier genau das Problem, dass wir eine gerechtere Verteilung der Last haben. Und die Last ist einseitig dahin verteilt zu den Schwächeren. Und die Schwächeren müssen am Ende immer wieder solche Debatten ertragen. Und ich kann mir vorstellen, für Menschen, die BürgergeldbezieherInnen sind, die die Sozialleistungen bekommen und das aus guten Gründen. Und wie ich vorhin sagte, die allermeisten Menschen beziehen das aus sehr, sehr guten Gründen. Das muss natürlich ein Schlag ins Gesicht sein, wenn man immer wieder auf ihn reindrescht und ihnen unterstellt, sie würden sowieso nur nichts tun und Sozialschmarotzerei betreiben. Dabei sind die Leute mit den großen Vermögen die eigentlichen Sozialschmarotzer, weil die haben die Möglichkeit, der Gesellschaft ihren Beitrag zu entziehen. Und das tun viele von ihnen auch. Und das ist das wesentliche Problem. Es wäre einfach mal gut, wenn wir dort diese Gerechtigkeitsdebatte intensiver führen und immer wieder die Leute eindampfen, die daraus versuchen, eine Neiddebatte zu stricken. Denn Neid ist was ganz anderes als Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit funktioniert eine Gesellschaft auf keinen Fall.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.